Das ist richtig gut, dass wir so etwas singen dürfen. Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus, du bist unsere Freude, Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Was wären wir, wenn nicht du in unser Leben hineingetreten wärst, wenn du nicht dich mit uns verbunden hättest, wenn du dich nicht auf uns eingelassen hättest. Hab herzlichen Dank dafür. Und jetzt dreht sich alles immer stärker, immer klarer um dich. Du bist die Mitte, du bist der Bestimmende, du bist der Tonangebende, der Wegweisende. Wir wollen dir dafür ganz herzlich danken. Und dass es in diesen Tagen auch geschieht, indem wir deine Worte hören und lesen, das gehört mir zu dem, wie du dich offenbarst, wie du dich uns zeigst, und wir danken dir dafür. Danken dir auch für dieses Zusammensein an diesem Abend. Auch an diesem Abend bist du da, deiner ganzen Wirklichkeit, deiner Liebe, deiner Treue, deiner Wahrhaftigkeit. Wir schauen auf dich. Und wir bitten dich, dass deine Worte, die wir lesen und aufnehmen und auslegen, dass sie uns gut tun, dass sie uns Wegweisung sind, dass sie uns die Augen öffnen für dich, unseren Gott. Danke, dass wir mit dir so reden können. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Wir beten dich an, Herr Jesus. Wir beten dich an. Amen. Zum Thema unseres heutigen Abends möchte ich gerne als Einstieg aus 1. Mose 28 lesen, und zwar ab Vers 10. 1. Mose 28 ab Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf. Und dann die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, zu deinem Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Jetzt sehen wir ihn vor uns, den Jakob. Bisher stand er noch ein bisschen im Schatten, zumindest unsere Auslegung, im Schatten seines Vaters, im Schatten Isaaks. Aber jetzt, klar, jetzt ist er der Mittelpunkt, der Nummer 3 hier in der Patriarchenreihe: Abraham, Isaak, Jakob. Was haben wir denn bisher mit unserem Jakob im Schatten des Isaak erlebt? Ich erinnere daran, das Allerwichtigste war ein vorgeburtliches Ereignis, das von diesem Jakob uns mitgeteilt worden ist. Und das ist das, was wir uns heute Abend natürlich in Erinnerung rufen wollen, dass es von ihm in Kapitel 25 heißt, zwei Völker sind in deinem Leib, so seiner Mutter zugesagt, zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leib, ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Römer 9, Gottes vorgreifende, souveräne Wahl in das Leben des Jakob hinein. Das war der Ausgangspunkt. Das war die Setzung Gottes. Gott hat gewählt, Gott hat gehandelt, Gott hat seinen Willen kundgetan. Darauf ruht das alles. Neutestamentlich, wir springen ins Testament mit unserer kleinen Mini-Glaubensgeschichte und wissen, das ist es. Das ist es. Nicht meine religiösen Bemühungen, nicht meine unterschiedlichsten Anstrengungen, Hoffnungen, Erwartungen, sondern diese Setzung Gottes, erwählt, Epheser 1, erwählt vor Grundlegung der Welt. Beruf mit einem heiligen Ruf, Timotheusbrief, wunderbare Worte unseres Gottes. Das ist der Ausgangspunkt. So, und dann begann er das Leben des Jakob im Hintergrund des Isaaks, der dann noch da ist. Und eben der Jakob hat für uns keinen unmittelbaren Sympathieträgerbonus. Und das liegt eben daran, dass er auftritt in einer Art, dieses Kämpferische des Jakob, das ist das, was einen auf der einen Seite inspiriert, wir kommen noch drauf, auf der anderen Seite aber auch das Nervende, das andauernd am Machen, am Schieben, am Hinkriegen, am Steuern, am Lenken, dieser Mann, mit all dem, was so zu ihm gehört. Und natürlich eben, an vielen Stellen sagen wir halb und dreiviertel und sieben Achtel, das ist nicht koscher, was du da machst, Jakob. Das sind Dinge, die sind eindeutig daneben, völlig daneben. Und manche Sachen, die auch heute Abend wir thematisieren werden, die sind schwierig, sehr schwierig. Und jetzt tatsächlich erleben wir, dass eben diese Sache mit diesem Erstgeburtssegen, ja, auf der einen Seite zum großen Umdenken seines Vaters Isaak geführt hat, dieses tiefe Erschrecken des Isaak, dass er Gott sah, den Willen sich durchsetzt, was den Jakob betrifft. Und andererseits bewirkt diese Art, wie dieser Erstgeburtssegen an Land gezogen wurde, einen ganz tiefen Schaden, der zu einer Zerreißprobe für die Familie führt und deswegen tatsächlich jetzt zu einer langen Phase kommt, dass jetzt dieser Jakob die Heimat verlassen muss. Das war so natürlich nicht vorgesehen in seinem Kopf. Das hatte er so nicht in seiner Planung. Das war nicht in seinen Überlegungen. Das heißt, wir erleben jetzt hier mit der Flucht nach Haran eine Bremse, die in das Leben des Jakob reingehauen wird. Es geht so nicht weiter, wie er sich das gedacht hat. Es gibt eine Bremse und diese Bremse ist heftig. Diese Bremse bedeutet nämlich, dass er, der als Alleinerbe dieser Riesenanlage mit all seinen inneren geistlichen Segnungen schon eingesetzt ist, dass er jetzt erst einmal ohne Mittel, ohne in irgendeiner Art und Weise ausgestattet zu sein, tatsächlich auf den Weg macht nach Haran. Und diese Zeit wird in der Bibel auch als eine solche erkannt. Eine der entscheidenden Auslegungen zu Jakob finden wir im Propheten Hosea. Und im Propheten Hosea heißt es zu dieser Phase, Jakob musste fliehen, Hosea 12, Vers 13, Jakob musste fliehen in das Land Aram und Israel musste um eine Frau dienen. Um eine Frau musste er die Herde hüten. Eine Kurzzusammenfassung von 20 Jahren. Ja, das, was hier in Hosea Kapitel 12 Vers steht. Das heißt, diese Jahre stehen unter der Überschrift Knechtschaft. Diese Jahre, die jetzt kommen, die stehen unter der Überschrift Knechtschaft. Das war natürlich von diesem Ökonom über dieses gesamte Unternehmen so nicht geplant gewesen. Er, der immer aus dem Vollen schöpfen konnte und der es auch mit dazu gebracht hat, dass die Betriebe gut gelaufen sind. Er war jetzt der, der also tatsächlich sich auf den Weg machen musste, in aller Einsamkeit, allem Alleinsein, aller Ungewissheit über das, was da kommt und wie lange das kommt. In der Situation erleben wir jetzt hier unseren Jakob. Und jetzt dürfen wir tatsächlich über diesen Textabschnitt, der jetzt die Textabschnitte, die jetzt da heute Abend uns vorgegeben sind, dieses Stichwort drüber schreiben. Das, was jetzt kommt, ist ein Lehrstück zum Thema Treue Gottes. Die Treue, das steht drüber. Natürlich, da sind wir uns miteinander einig. Es hätte gut genug gegeben zu sagen, wir tauschen das aus. Wir machen da jetzt einen Cut. Das geht so nicht. Haut nicht hin, Jakob. Wir steigen an der Stelle aus. Und jetzt sehen wir stattdessen einen Jakob losziehen. Er marschiert los. Er verließ seine Heimat von Beersheba ausgehend Richtung Haran und kommt, erfahren wir, also in die Gegend von Bethel. Und Bethel, das ist natürlich ein Ort, der in der Tradition seiner Vorfahren eine ganz wichtige Rolle spielte. Wenn wir nochmal zurückblenden, dann ist über diesen Ort zwischen Bethel und Ai sein Großvater reingewandert nach Israel. Er ist reingewandert nach Kanaan. Das war die erste große Tour, auf der er unter Verheißung hineingegangen ist. Und er, sein Enkel, geht aufgrund des Schrottes, den er selber fabriziert hat, jetzt gerade wieder raus. Er geht also im Grunde in die Gegenrichtung. Abraham von Nord nach Süd, Jakob von Süd nach Nord. Und in Bethel, wo sein Großvater dagegen zwischen Bethel und Ai, 1. Mose 12, können wir es lesen, den Altar aufgebaut hat, in genau dieser Gegend findet sich jetzt Jakob wieder und weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und eigentlich, ich kann es so wiederholen, hätte man ihn noch ein bisschen hängen lassen können, oder? Aber nein, es passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Jakob zog nach Haran, er kam an eine Stätte, da blieb über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen Stein von der Stätte, er legte ihn zu seinen Häupten im Schutz von so Steinen zu schlafen, irgendwo draußen ohne jeglichen Schutz. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Der Jakob erlebt als allererstes, dass der lebendige Gott für diese Phase der Knechtschaft, die jetzt auf ihn zukommt, dass der lebendige Gott ihn persönlich aufsucht. Nicht etwa Jakob sucht Gott auf, sondern Gott sucht Jakob auf. Gott kommt aktiv bei Jakob an. Und er kommt bei ihm an in dieser Offenbarung, und zwar mit einem über die Maßen eindrücklichen Bild. Diesem berühmten Bild der Himmelsleiter, wie auch immer man sie sich jetzt vorstellt. Es gibt ja unwahrscheinlich unterschiedlichste künstlerische Darstellungen, die es da produziert wurden. Aber egal wie, auf jeden Fall diese Himmelsleiter. Und das Besondere ist ja, dass die jetzt auf Erden steht und dass zum einen jetzt das Personal Gottes da unterwegs ist an dieser Himmelsleiter und natürlich immer schon aufgefallen ist, dass es daran nicht heißt, und die Engel Gottes steigen darauf hernieder und wieder hoch, sonst heißt es, sie steigen auf und nie. Das heißt, der Startpunkt ist, wo sind die? Die sind unten. Das verwundert uns erstmal, weil die kommen ja alle von oben runter, dann wieder hoch. Und das Wort Gottes sagt, nein, die sind unten, das Personal ist unten. Wer ist denn unten? Herr Jakob ist unten. Das ist das Erste an diesem Bild, ist, dass Gott ihm sagt, ich habe dir für diese Reise in die Knechtschaft, die du dir selber eingebrockt hast, ich habe dir für diese Reise in die Knechtschaft mein Personal zur Verfügung gestellt. Die sind schon unten. Die sind schon unten, die gehen hoch, nehmen Kontakt auf mit dem lebendigen Gott, sind wieder unten. Das heißt, diese Bewegung ist eine von unten nach oben, von oben nach unten und nicht von oben nach unten, von unten nach oben. Also es ist etwas ganz Eindrückliches. Und dann heißt es hier weiter, und dann Vers 13, ich kenne eure Übersetzungen nicht, Luther sagt, und der Herr stand oben darauf. Und das ist ganz oft auch die Darstellung, dass eben oben der lebendige Gott dasteht. Allein das wäre natürlich schon wunderschön, dass Gott überhaupt dasteht. Dass Gott dasteht im Leben des Jakob und ihm am Anfang dieser Reise dieses starke Bild gibt, seines Personals bei ihm und er quasi in der Position des ihn Beobachteten. Aber diese Vokabel, die da steht, oben darauf, und deswegen haben die anderen Übersetzungen auch recht, die kann man auch übersetzen mit, und der Herr stand bei ihm. Also, wenn ihr wollt, dürft ihr es reinnehmen und zur Bibelkritik euch übers Verleiten. Ja, es ist beides denkbar. Dies oben darauf ist eine nachvollziehbare, gute, begründete Übersetzung. Und das bei ihm ebenfalls, bei ihm kommt natürlich noch stärker zum Tragen, dass Gott nicht da oben ist und dass Gott bei ihm ist, ebenfalls bei ihm. Und der Herr stand bei ihm. Und allein das ist ja schon Botschaft genug. Man braucht eigentlich gar nicht noch mehr. Man muss eigentlich nur wissen, dass der Jakob für sich sieht am Start dieser Reise. Ich habe Unwägbarkeiten ohne Ende. Ich weiß nicht, was kommt und ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Und ich muss mir sogar sagen, ich bin noch selber schuld dran an dem ganzen Mist, der jetzt hier vor mir liegt. Aber er darf erfahren, dass der lebendige Gott in seiner Treue sein Personal zu ihm stellt und sich selber zu ihm stellt. Aber das alles wird noch getoppt dadurch, dass der lebendige Gott ihn jetzt anspricht. Und er spricht ihn an einer Art und Weise, das berührt uns immer wieder neu. Das ist ja kein Text, wo der Jakob sich einen ganz besonderen Verdienst erworben hätte. Das ist keine Phase, wo man sagt, Jakob, nach solch einem reichen Leben, den du ausgehalten und durchgehalten für Gott gekämpft hast und abrahamitische Versuchungen ausgehalten hast und sonst etwas, kommt der lebendige Gott zu dir. Sondern es ist eine Phase, wo wir sagen, also Jakob, wir stehen daneben und denken, was will das noch werden? Und dann sagt Gott, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden, Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Das ist unglaublich. Dass zu dem Zeitpunkt Gott in dieser Art und Weise, vollkommen unabhängig von den Voraussetzungen, ja sogar kontra zu den Voraussetzungen, diese Segenszusage, die Abraham gilt und die Isaak gilt, jetzt dem Jakob in sein Leben hineinspricht. Das ist es. Bevor das ganze Ding anfängt mit diesen 20 Jahren unterschiedlichster Erfahrung, sagt Gott, dazu stehe ich. Dazu stehe ich. Du hast doch gar nichts gemacht. Du hast sogar viel Mist gemacht. Aber ich stehe zu dem, was ich mir vorgenommen habe. Und das wäre auch dieser Satz. Sieh, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen. Jetzt, wo das Land quasi in der falschen Richtung verlässt, entgegen der Fahrtrichtung von Abraham, sage ich dir, ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ist ja unglaublich. Ist unglaublich, wie Gott hier seine Treue dokumentiert. Natürlich steht dieses Wort aus dem 2. Timotheusbrief für uns vor Augen. Sind wir untreu? Dann bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich weiß, man kann alles auf den Kopf stellen, man kann alles pervertieren, man kann alles ausnutzen. Jedes gute Wort Gottes kann man so lange drehen, bis es genau andersherum gedacht ist. Und Treue Gottes missbrauchen, das kann man natürlich, das wissen wir. Aber der Gedankengang hier ist doch ein ganz anderer. Dass wir unterwegs sind, mit unserem angeschlagenen Leben, und eben die Biografien nicht so toll verlaufen sind, wie man dachte, dass das idealerweise hätte sein sollen, dann sagen darf, mit einem Jakob sagen darf, Gott ist der Treue, der zu dem steht und auch zu mir steht und meinem Weg steht und mich nicht hängen lässt. Was ich angefangen habe, Philipper 1, das bringe ich auch zum Abschluss. Darauf kannst du dich verlassen. Dann steht Gott bei mir und sein Personal ist bei mir und jetzt kannst du auch tatsächlich losziehen und deinen Weg tatsächlich gehen. Jakob, am Start steht Gott bei ihm unter offenem Himmel und lässt ihn gehen. Und dann erleben wir in Kapitel 29 ja dieses fast zarte Ankommen des Jakob, der in 1. Mose 29 gar nicht so bullerig wirkt, wie er sonst wirkt, das fast zarte Ankommen Jakobs in Haran. Er tastet sich vor, wieder eine Brunnengeschichte übrigens, wieder eine wunderschöne Brunnengeschichte. Er tastet sich vor Und er fragt eben tatsächlich dann die Person, die da auftritt, er fragt die Rahel in Vers 5, kennt ihr auch Laban, den, also die Leute nach Rahel fragend, kennt ihr auch Laban, jetzt heißt es hier den Sohn Nahors, ich will nicht wieder Verwirrung stiften, aber es ist der Enkel, ja, den Enkel Nahors, und sie antworteten, ja, wir kennen ihn. Er sprach, geht es ihm auch gut? Sie antworteten, es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Und dann wird das Ganze klarer, das ist seine Cousine, die da auf ihn zukommt. Und deswegen heißt es ja auch dann, ohne irgendwelche Hintergedanken, in Vers 11, und er küsste Rahel und weinte laut. Im Hohen Lied heißt es mal so schön, zwischen den beiden Verliebten, die da eben doch nicht sich in der Weise äußern dürfen, wärst du doch mein Bruder, dann könnte ich dich wenigstens küssen. Also dann wäre das normal. Ja, und das ist hier das verwandtschaftliche Küssen, was hier zum Ausdruck gebracht wird, dass Rahel dann seine Rahel wird, dass sie 29 noch nicht erkennbar. Und dann beginnt er tatsächlich zu begreifen, Gott hat ihn dahin geführt in das Haus seiner Verwandtschaft. Und als Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen, herzte ihn, küsste ihn, führte ihn in sein Haus. Und er erzählte er Laban alles, was ich begeben hatte. Und dann sprach Laban zu ihm, fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch, ich nehme dich mit hinauf ein in meinen Familienverband hier in Haran, hier kannst du bleiben. Das, was hier uns begegnet ist, dass Gott schon da ist und dass er in Haran alles für ihn vorbereitet. Der lebendige Gott ist diesem Jakob gegenüber außergewöhnlich erkennbar liebevoll treu. Und zu dieser ganz besonderen liebevollen Treue dieses Gottes gehört eben natürlich auch dieses Wahrnehmen, dass er sich um Jakobs Versorgung kümmert. Der Mann kommt ohne Mittel an. Der Mann hat nicht das kleine Privatvermögen aus dem ehemaligen Haushalt mitgebracht. Er muss sein täglich Brot verdienen, er muss ein Auskommen haben, er muss irgendwie da durchkommen. Das ist nicht einfach nur eine kleine Ferienreise gewesen. Der wäre rausgerissen aus allem, was ihn bisher gekennzeichnet hat. Und mal eben zurückfliegen ging ja auch nicht. Das heißt, das war wirklich für ihn eine überlebenswichtige Erfahrung. Ich komme da an, ich komme in den Familienverband, die nehmen mich tatsächlich auf. Gott hat vorgesorgt. Gott hat wirklich für mich vorgesorgt. Er hat das alles tatsächlich im Blick. Und dann erlebt natürlich jetzt dieser Jakob, dass bei aller offenen Himmel und bei allem, ich bin bei dir, Jakob, er nun in eine Phase hineinkommt, die ist nicht leicht. Die ist echt nicht leicht. Und wir haben ja, ich setze mal die Kenntnis voraus, wir haben ja jetzt diese Erfahrung mit dem Laban. Wir wissen, dass er eben da sein spezielles geldorientiertes Paket vor sich sieht. Und wir wissen zuallererst natürlich diese Geschichte mit diesen beiden Frauen, mit Rahel und mit Lea. Und dass er eben da eben dann die Lea in Anführungszeichen unterschiebt und dann die Rahel, die er eigentlich wollte, dann erst nachgereicht wird in Anführungszeichen. Und wir stehen davor und sehen, wie ein Betrüger betrogen wird. Und das ist ja nicht das einzige Mal, denn jetzt Jahren, die vor ihm sind. Wo er merkt, wie da ein Lehrstück an ihm selber durchbuchstabiert wird. Nicht um das gut zu heißen, bei weitem nicht. Aber wie der Betrüger betrogen wird und wie da Dinge laufen im Hause des Unternehmens Laban, die ihm 20 Jahre lang das Leben schwer machen. Und er selber an dem, was da abläuft, seinen eigenen Charakter und sein eigenes Wesen reflektierend durchbuchstabieren kann. Aber neben diesem täglichen Brot, neben der Frage nach Laban und all dem, was dazugehört, hat nun tatsächlich der lebendige Gott, ich habe es mal hier so aufgeschrieben, den Rahel-Faktor eingebaut. Es kommt ja seine Rahel und Jakob gewann Rahel lieben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch, bis diese Frau dann stirbt. Das heißt, das war für ihn ein ganz riesengroßes Geschenk. Und diese Rahel, um die er nachher dann 2x7, die ersten 7 für Lea, die zweiten 7 für Rahel, 14 Jahre gearbeitet hat, ist er dann in unterschiedlichsten Gedichten durchgearbeitet worden und verarbeitet worden. Das, darüber gehe ich heute Abend jetzt gar nicht drauf ein, aber der Gedankengang, Gott kümmert sich um diesen Jakob, das ist schon außergewöhnlich. Jakob bekommt die Rahel, Jakob bekommt die Lea, der lebendige Gott ist diesem Mann gegenüber außergewöhnlich treu. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon das Kapitel 29, 31 bis 30, 43 zu Gemüte geführt habt. Es ist natürlich so, wenn man es jetzt wieder liest, dann denkt man, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Es ist im Grunde ein riesengroßes Jubellied auf die Einehe, die da auf einem negativen Beispiel abläuft. Denn jetzt bekommt ja dieser Jakob noch die beiden Frauen dazu. Das heißt, dieser Viererblock, der jetzt auftaucht, wird nun in Kapitel 29, 31 fortfolgende beschrieben. Und das liest sich nicht schön. Was kann man denn da drüber schreiben? Das ist ein einziges Gekämpfe. Das ist ein einziges Gekämpfe. Und dass für uns das jetzt gar nicht das Thema ist in unseren normalen Kulturen, das wissen wir auch miteinander. Aber das, was da abläuft, ist ja insofern etwas, was auch bei uns abläuft. Nämlich, dass ich in welcher Weise auch immer um mein Leben zu kämpfen habe. Und jetzt kämpfen diese vier Frauen um diesen Jakob. Und Jakob ist da auch dazwischen drehen. Und ich brauche die Details gar nicht. Alle uns normalen Einzelheiten kann man in Ruhe durchlesen. Aber dieses Kämpfen um mein Leben, dieses Kämpfen, 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 Kämpfen. Die eine wird weggeschoben, dann davor gezogen, dann hat ihren Höhepunkt. Die andere wird wieder raus, davor, zurück. Und nur ein einziges Gerangel. Und bitte nochmal sich das vergegenwärtigen, was hier das Buch 1. Mose berichtet. Ist ja keine Sache von ein paar Wochen. Es geht über Jahre hinweg, Lebenskämpfe über Jahre mit enormen psychischen Schaden, da braucht man nur kein Studium dafür zu haben, mit entsprechenden Verwundungen, Verletzungen, all dem, was dazugehört. Und man steht daneben und denkt, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, hast du dir eigentlich alles so vorgestellt? Und kommt zu der unglaublichen, überraschenden Erkenntnis, Gott ist mit drin. Das gibt's doch gar nicht. Das kann gar nicht sein, das kann doch nicht sein. Da muss Gott, er kann sie doch nicht, er kann doch dann nicht mit drin sein. Doch, er ist mit drin. In diesem ganzen irdischen Kuddelmuddel, in diesem wirklich peinlichen, jahrelangen Theater in der Patriarchenfamilie, in dem Hickhack dieser Frauen mit all dem, was dazu gehört. Und Gott ist mit drin. Man steht daneben und dieses ist fast nicht zu fassen. Beispiel, Vers 31. Als aber der Herr sah, hui, okay, alle Achtung, 30, Vers 17. Und Gott erhörte Lea, 30, Vers 22. Gott aber gedachte an Rahel. Es ist mit drin. Es ist einem fast unangenehm. Es wäre einem wesentlich angenehmer, wenn Gott sagen würde, also damit habe ich überhaupt nichts zu tun mit diesem Kindergarten da, aber gar nicht. Und was da abläuft, nein. Nein, nein, Gott ist da mit drin. Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr denkt man, oh wie gut. Oh wie gut. Das ist es doch. Wir haben alle unsere Idealvorstellung, das ist ja auch normal. Und sind ins Rennen gegangen mit Idealvorstellungen. Aber natürlich. Und natürlich waren wir die, die es besser machen als alle vor uns. Selbstverständlich, gehört auch dazu. Ist auch normal. Und da haben wir angefangen und sind irgendwie ins Kuddelmuddel reingekommen. Und so richtig kamen wir auch aus dem Kuddelmuddel auch nicht mehr raus, oder? Und haben uns durchgewurschtelt und dann sind Dinge passiert und geschehen. Das war auch nicht richtig und gut. Und aber man musste irgendwie weitermachen und jeder auf seine Weise. Und am Zwischendurch dachte man, ist da eigentlich noch irgendwo eine Orientierung in dem Ganzen? Hat jemand noch da den Überblick? In dem Gekämpfe von irgendwelchen Menschen mit irgendwelchen Motiven und was da passiert und nicht passiert und geschieht und plötzlich sind wir alle 20, 30 Jahre älter und dann sind auf der Strecke Dinge passiert, wo wir sagten, nee, das wollten wir eigentlich nicht. Das hätte nicht passieren dürfen. der Schaden in der Person und die Verletzung da und die Not hier und die Sünde dort. Und Gott sagt, ich war dabei. Ich bin nie ausgestiegen, Andreas. Ich bin nie aus deiner Biografie raus. Ich hab mich nie verabschiedet. Aber Gott, es war so unübersichtlich. Und im Nachhinein hätte ich so vieles das so anders machen sollen. Und ich weiß doch vieles noch gar nicht, was ich alles irgendwie anders machen soll. Gott ist nie ausgestiegen. Nie. Schon ein paar Wochen her hatten wir ein ganz anderes Programm. Familienoase heißt das Programm. Da kommen junge Ehepaare vor allem hierher mit ihren noch nicht schulpflichtigen Kindern. Hochinteressante Veranstaltung, weil da natürlich vor allem alle Kinder, sag mal, bis 70 Zentimeter vor allem da sind. Man muss immer aufpassen, dass man oft so auf Kniehöhe sein Radar hat. Und dann gibt es eine Fülle von Kinderstühlchen und super. Es ist richtig friedlich jetzt, können Sie sich vorstellen. Ganz anders natürlich. Aber wenn man da mal so eine kleine Phase der Restkonzentration hat und dann kann man miteinander ein bisschen Bibel teilen und dann haben die uns tatsächlich eingeladen, meine Frau und mich, wir kamen quasi als Senioren-Ehepaar. Dann noch einmal wurden wir herausgeholt aus den Rollatoren und dann haben die uns quasi befragt an dem Abend. Wir durften Auskunft geben über unsere Familiengeschichte, über unsere Ehe. Das Witzige ist, man fühlt sich ja noch gar nicht so alt. Das ist irre. Aber aus der Sicht von denen sind wir ja, stellt sich die Frage, können die beiden überhaupt noch leben? Und von da war es natürlich gut, nochmal rückwärts zu gucken. Und das Ergebnis von diesem ganzen Abend war eigentlich in den ganzen Rückmeldungen, und das hat mir nachher richtig gut getan, weil sie, glaube ich, so erwartet hatten, dass wir jetzt da ein Heiligtum vor ihnen aufbauen. Hallo, meine Familie. Ja, ein Heiligtum aufbauen und dann zu begreifen, da ist ganz vieles einfach ganz normal durchgelaufen. Und vieles auch nicht so gelaufen, wie man das wollte. Und auch vieles nicht in dieser neuen evangelikalen Professionalität, die wir da teilweise so produzieren. Sondern wir haben gelebt und waren über die Maßen dankbar, dass Gott nie ausgestiegen ist. Gott ist nie ausgestiegen. In guten Zeiten nicht, in bescheuerten Zeiten nicht, bei Sünden nicht, bei Höhepunkten nicht. Er ist nie ausgestiegen. Lest 1. Mose 29 und 1. Mose 30 und ihr kriegt die mittlere Panik und je länger ihr lest, desto glücklicher werdet ihr. Mein Gott, du bist dabei. Du bist tatsächlich dabei geblieben. Kann doch gar nicht wahr sein. Das kannst du doch nicht aushalten. Doch, sagt Gott, halt dich aus. Diese Streiterei, dieses Kuddelmuddel. Ich halte das aus. Und weißt du was? Ich schaffe sogar in diesem Kuddelmuddel genau das, was ich will. Und am Ende sind 11 Kinder da. Von denen wir heute noch die ewig lange Geschichte Israels haben. Nochmal, das macht das Kuddelmuddel, das macht die Sünden, das macht diesen Engels weg. Aber das zu begreifen, zeigt uns etwas davon, was das heißt, unter der Treue Gottes leben zu können. Unter der Treue Gottes leben zu können. Und am Ende unseres Lebens klopfen wir uns nicht auf die Schulter. Sondern am Ende unseres Lebens sagen, was bist du für ein treuer Gott, was bist du für ein unglaublich treuer Gott. Wahnsinn, dass du das tatsächlich durchgehalten hast. Du hast das durchgehalten. Und da zählt ja zu, ja bei dem Jakob nicht nur diese 11 Kinder. Dazu zählt ja auch bei Jakob, dass der ja nichts hatte. Er hatte ja nichts. Und dann bekommt er dieses Spezialabkommen da mit dem Laban, dass er eben tatsächlich auch ein Stück, ein eigenes Betriebsteil aufbauen darf, der dann getrennt wird. Und dann wissen wir, dass dann der Jakob in seine alten Systeme zurückrutscht. Aber sowas von massiv zurückrutscht. Dieses Gedöns da mit diesen zebraartigen Stäben da, was bis heute keiner sinnvoll erklären kann, eine Mischung aus Aberglauben und sonstigen Gedöns, wo dann der Jakob sich darauf einlässt. Irre, irre, irre. Und wieder versucht er, daran rumzuschieben, das so hinzukriegen, wie es für ihn gut ist. Gott steigt nicht aus und Gott steigt nicht aus. In dem ganzen Gekämpfe, Gott ist da. Gut, Gott stand am Anfang da, damals in Bethel. Gott hat ihn wunderbar ankommen lassen, inklusive Rahel-Faktor. Gott ist nicht ausgestiegen, den ganzen Gekämpfe. Und es muss der Mann doch irgendwie wieder heim. Und tatsächlich, es heißt in Vers Kapitel 31, Jakob sah das Angesicht Labans und siehe, es war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Die Betriebsstimmung hatte sich deutlich verschlechtert. Vers 3, und der Herr sprach zu Jakob, zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Wow, es geht zurück. Es geht zurück. 20 Jahre und es geht tatsächlich zurück. Gott hat ihn da nicht vertrocknen lassen. Gott hat ihn nicht vergessen. Er sagt, ich habe dir gesagt, du gehst dahin und ich bringe dich auch wieder zurück. Und jetzt steht Gott da und bringt in großer Treue das Aufbruchssignal ein. Das sandte Jakob hin und ließ rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde und sprach zu ihnen, ich sehe an eures Vaters Angesicht, dass er gegen mich nicht ist wie zuvor. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Und er hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Wenn er sprach, die Bunden sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Bunde. Wenn er aber sprach, die Sprenglinge sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Sprenglinge. So hat Gott die Güter eures Vaters ihm entwunden mir gegeben. Denn wenn die Brunstzeit kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum und siehe die Böcke, die auf der Herde sprangen, waren sprenglich gefleckt und bunt. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob. Und ich antworte, hier bin ich. Er aber sprach, hebe deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die auf der Herde springen, sind sprenglich gefleckt und bunt. Ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast. Und du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Und mach dich auf und zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm, wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Haus. Haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Fürwahr, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Alles nun, was Gott dir sagt, das tu. Es geht zurück. Die Treue Gottes bringt diesen Mann tatsächlich zurück. Er darf wieder nach Hause. Und wenn wir jetzt das hier uns anschauen, dann entdecken wir, dass das Fazit für einen Jakob eigentlich das ist, dass überall, in all dem, was in diesen 20 Jahren gelaufen ist, in all der Durchschnittlichkeit und Problematik, dass der lebendige Gott mit drin war. Der lebendige Gott war mit drin. Das betrifft einmal die unsittlichen Geschäftsgebaren des Laban, weil er tatsächlich damit keinen Erfolg hatte. Er hatte keinen Erfolg damit. Warum? Eben nicht, weil der Jakob so getrickst hat und das alles durchschaut hat. Eben nicht, weil jetzt der Jakob den Laban ausgehebelt hätte mit seinen komischen landwirtschaftlichen, abergläubischen Produktideen, sondern weil Gott ihm gesagt hat, ich kümmere mich drum. Und wenn Laban seine Geschäftsvorgaben, seine Geschäftsbedingungen ändert, dann weiß ich Gott das auch. Und ich kann sehr gut rechnen, sehr gut rechnen. Und zu dem Ende zu deinen Gunsten ausgehen. Botschaft, Jakob, hör endlich auf, mitzumischen mit deinen unguten Methoden. Hör endlich auf, hör endlich auf. Das ist das ganz große Problem dieses Mannes, spüren wir das, das ganz große Problem. Es Gott nicht zutrauen, dass er die Dinge hinkriegt, ohne dass Jakob da mitmischt. Und zwar mitmischt in einer unguten und unkoscheren, unsauberen Weise. Man ahnt schon, das muss Gott bei diesem Mann in den Griff kriegen. Das muss er in den Griff kriegen. Dass er lernt, tatsächlich lernt, ihm zu vertrauen, ohne negativ steuern, damit reinkeilen zu wollen. Erstgeburtsrechte zu kaufen, Erstgeburtssegen zu nehmen, da nochmal das und so zu machen und die Schafe da und da hinzuführen. Jakob, lass doch gut sein. Du hast doch erlebt, ich habe mich drum gekümmert. Ich habe mich sogar drum gekümmert, dass jetzt wir ein Bild sehen, wo wir denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Die beiden Hauptfrauen stehen gemeinsam mit dem Jakob da und sagen, ja, du hast recht, wir gehen gemeinsam, wir brechen miteinander, da noch nie ein Miteinander, die beiden, geschweige denn die vier. Wir brechen miteinander auf, wir sehen das auch so, wir sehen darin die Botschaft Gottes, wir gehen weiter. Es gibt ein Phänomen von Familie Jakob, wie es bisher gar nicht da war. Und tatsächlich, sie ziehen los. Und kaum ziehen sie los, schießt der Jakob den nächsten Bock. Er hat wiederum kein Vertrauen, dass der lebendige Gott, der ihn zum Aufbruch aufgefordert hat, dass er das hinkriegt. Wie kann ich Jakob das machen? Wie kann ich Jakob das hinkriegen? Und wieder eine irre Idee. Ich hau einfach ab. Der Laban soll gar nichts mitkriegen. Und dann hau ich einfach ab. Und dann tatsächlich, wir lesen es ja nach, Jakob täuschte Laban. So steht's wieder da. Vers 20, er täuschte Laban, den Aramäer, damit dass er ihm nicht ansagte, dass er ziehen wollte. Wieder so eine von seinen bescheuerten, eigenwilligen Ideen. Es muss Gott persönlich auftauchen im Leben des Laban, damit dieser aus dem Ruder gelaufene Verrückte da nicht noch entsprechende Strafmaßnahmen durchzieht. Gott kümmert sich selbst da, wo der Jakob wie in einem Mist baut, nochmal darum. Und das gilt sogar für seine Frau. Denn da kommt ja diese eigenartige Geschichte mit diesem berühmten Hausgott. Habt ihr das noch drauf? Dass eben ein Problem plötzlich ist, dass es da heißt, dass der Hausgötze da mitgenommen worden sein sollte. Und das hat ja die Rahel da getan. Und der Jakob weiß nichts davon. Und der wäre volle Kanne da reingerauscht in dieses Malheur, welch der lebendige Gott das ganze Ding wirklich barmherzig abgewandt hätte. Und diese Geschichte mit diesem Götzen, die ist ja nicht ohne. Man weiß ja bis heute nicht, was die Rahel bewegt hat. Es gibt ja unterschiedliche Theorien. Das eine ist, dass manches Mal an diesen Götzen tatsächlich das auch Rechtstitel waren. Also wer die Götzen hatte, wer die Götzen des Hauses hatte, hatte auch Rechtsanteil. Dann wäre das quasi wie so ein treuhänderisches Pfand gewesen. Da hätte die Rahel noch so ein klein bisschen versucht, da ein bisschen was zukünftig an Erbanteilen mitzukriegen. Das andere ist natürlich, wenn eine kultisch unreine Frau auf einem Götzen sitzt, ist das sehr peinlich für den Götzen. Das ist natürlich auch fast eine Ohrfeige. Das ist natürlich auch so ein Aspekt, der da mit reinkommt. Wie kann dann eine Frau sich auf einen Götzen setzen? Also es sind so verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen. Und wir wissen, dass diese Götzensache immer noch sich mitzieht. Die geht mit, die nimmt diesen Götzen mit bis Kapitel 35, wo das große Aufräumen kommt. Dieser Götze da, den sie mitgeschleift hat, den hat sie erst dann in Kapitel 35 unter berühmten Eiche bei Sichem dann begraben. Und dann gingen endlich die Götzen, warum auch immer sie es mitgenommen hat, dann wurden die endlich abgeschnitten und hatten mit dem Leben auch dieser Frau nichts mehr zu tun. Tatsächlich, der darf heim. Jakob kommt nach Hause. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, und es kommt ein neuer Name, und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Der Schrecken Israels. Der Schrecken Isaaks. Manche Übersetzungen, auch da ganz kurz, sagen statt Schrecken Zuflucht. Das kommt dann daher, je nachdem, ob man von welchem Verb man dieses Wort ableitet. Aber Ich meine tatsächlich, die Mehrheit spricht für Schrecken. Schrecken im Sinn von furchterregend, groß, bestimmend. Der Schrecken Isaaks. So hat ihn Jakob erlebt. Abrahams Gott und der Schrecken Isaaks war auf meiner Seite. Was steht drüber? Merkt ihr, was drüber steht? Treue. Treue. Gott ist so unglaublich treu. So unglaublich treu. Wir haben manchmal so viel Angst. Sind so unsicher. Denken so klein von unserem Gott. Sind uns so oft auf der Abschussliste. Oder meinen zumindest, wir wären bei ihm rausgerutscht und durchgefallen. Schaut euch mit mir diesen Jakob an, schaut ihn euch an. Gott sagt, wenn ich dann mal Ja gesagt habe, ich ziehe das durch. Ich ziehe das durch. Darfst du dich wirklich drauf verlassen? Oh mein Gott, es ist viel schief gelaufen. Es gibt vielleicht 20 Jahre der Knechtschaft. Ich bin durch meine Lebensführung, Bedingungen reingerutscht, die sind nicht optimal. Ja gut, dann ist es so. Dann ist es so. Aber deswegen steige ich doch nicht aus, mein Kind. Kannst du mich überleben lassen in ungünstigen Bedingungen? Haran, geht das? Schaffst du es, mich durchzubringen? Gott sagt, selbstverständlich. Ich schaffe dir sogar eine Rahel her, wenn du willst. Eine Lea und noch zwei andere. Ich schaffe in ungünstigen Bedingungen, dich durchzubringen. Du weißt, wie viel Kuddelmuddel da gelaufen ist, wie viel nicht so gelaufen ist, wie ich das will. Auch durch mein eigenes Verschulden. Und Gott sagt, ich bin nicht raus. Ich bin nicht raus. Und du weißt, wie viel Böses mir auch passieren ist. Du weißt um diese Betriebsproblematik mit Laban. Und Gott ist mit drin. Versteht, das ist das Wichtige. Gott ist der Treue, der absolut Treue. Nicht nur was grundsätzlich mein Leben Richtung Himmel betrifft, sondern auch in dem ganzen Klein-Klein eures und meines Lebens ist er da. Und das dürfen wir ihm zutrauen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und darauf dürfen wir auch uns stützen, auch wenn wir andere Systeme sehen. Klar, bin ich schon so lange im Rennen. Und natürlich beobachtest du dann auch als Pastor die unterschiedlichsten Systeme, die um dich herum gelebt werden. Ich erinnere mich an Ehen, die ich in diesem Saal im Namen Gottes getraut habe, wo ich dachte, mein Gott, wie lange mögen sie halten? Schwere Ausgangsbedingungen, bescheuerte Ausgangsbedingungen. Und ich heute daneben stehen muss und sagen, mein Gott, vergib mir meinen Kleinglauben. Du kannst Systeme am Leben halten, wo ich nicht viel Geld drauf gesetzt hätte. Du schaffst das. Schwierigste Bedingungen, unterschiedlichste Art, selbstverschuldet und fremdverschuldet. Du bist unglaublich treu. Wenn ich irgendwas gelernt habe, angefangen habe zu lernen, Gott ist unglaublich treu. Und Gott schafft es, uns durchzubringen. Euch, mich durchzubringen. Kein von uns optimal, so wie wir es gerne gehabt hätten. Kein von uns so ideal, dass wir irgendwie punkten könnten. Aber bei allen so, dass wir dastehen und sagen, du, auch in meinem Leben war er richtig, richtig, richtig treu. Und diese Treue, die er euch und mir erwiesen hat, die steht auch über diesen 20 Jahren des Jakob. Gott ist treu. Verlass dich darauf. Ich bete. Nein, wir sind es nicht, das wissen wir auch. Und wir bekennen das vor dir an diesem Abend. Das tut uns auch von Herzen leid. Und du weißt, wie viel auch Blödes, Böses wir verursacht haben und Gutes verhindert haben durch unsere Untreue. Und jetzt hast du uns nicht ausgeklinkt, du hast uns nicht wegrationalisiert, du hast uns nicht durchgestrichen, du hast uns nicht vom Spielfeld genommen. Wir sind da. Wir sind da mit unseren ganzen Systemen, weil du treu bist. Und wir beten dich heute Abend an als den Treuen, als den, der zu dem steht, der uns nicht verlässt, der zu seinen Zusagen einhält. Und wir danken dir, dass ganz, ganz viele von uns auch an diesem Abend schon hier auf eine lange Strecke zurückgucken können und mit einstimmen im Gebet, wenn wir sagen, du bist treu, du bist so unglaublich treu. Wir danken dir für deine Vergebung, wir danken dir für deine Hilfen, wir danken dir für diese unendliche Serie von kleinen und großen Wundern. Wir danken dir für die Versorgungsleistung. Wir danken dir auch, dass du unserem ganzen Gekämpfe nicht ausgestiegen bist. Das gilt auch für die Zukunft. Du bist treu. So leg deine Treue auch auf uns weiterhin, für uns persönlich, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Verbände, Systeme. Du wirst nicht aussteigen. Du bist zuverlässig. Anbetung sei dir, unserem Gott. Amen.